Jawohl, ich freue mich, dürfen mit euch wieder da zu sein, in dem Haus von der Gegenwart. So gut, dürfen ein Teil sein davon und dürfen in die Worship-Atmosphäre eindringen. Und es tut nicht an meinem Ego kratzen, wenn ihr sagt, 40% freut sich auf den Worship. Keine Angst. Überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Genau. Worship ist ganz wichtig und ich glaube, es ist ein Ort, wo wir Gott begegnen können. Und darum ist es sehr, sehr wichtig und darum investieren wir auch immer wieder dafür, dass wir genau auch so eigene Songs im Moment schreiben in der MyChurch, weil wir glauben, dass dann Songs rauskommen, die auch direkt in euer Herzen reden sollen. Ja, ich darf heute einen Frisch von den Lebern machen. Das ist immer gut, wenn du selber Pastor bist. Du kannst ein bisschen selber entscheiden, was du predigen, oder? Nächste Woche nochmal. Genau. Aber ich glaube, es wird spannend. Es hat ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe, natürlich aus diesen 3 Monaten, die mich bewegt haben, die mich inspiriert haben, die ich mitgenommen habe. Und in den nächsten 2 Sündungen will ich mit euch teilen, die zum Teil persönlich sind, die für mich in meinem Gottesbild nochmal etwas aufgegangen sind, zum Teil einfach, aber auch für uns als Kirche mega wichtig sind. Das wird dann vor allem nächsten Sonntag der Fall sein. Und keine Angst, ich werde nicht irgendwie den nächsten 2 Sündigen einen Ferienreport machen oder so. Also wenn du wissen willst, wie ich es hatte in meinen 3 Monaten, dann musst direkt auf mich zukommen und am besten nicht einfach fragen, was ist dein Highlight gewesen, weil das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Genau, aber ich werde heute ganz kurz eintauchen in ein Bild, das mich so ein bisschen beschäftigt hat und eine kleine Geschichte und nachher schliessen wir das Thema dann auch wieder ab. Aber es war an einer Ecke, am anderen Ecke der Welt gewesen. Wirklich eigentlich im Pazifik, also an der Pazifikküste. Und es hat so ausgesehen. Und zwar, also das rechte Foto war an der Karibikküste, das linke da an der Pazifikküste. Traumstrand, so wie du es dir eigentlich erträumst, oder? Wenn du dir so wirklich vorstellst, du gehst ins Paradies, dann sieht es für mich zumindest genau so aus. Spannend war, der Pazifikstrand war einfach pechschwarz. Gell? Einfach schwarz. Der Sand ist schwarz. Nicht dreckig oder so, aber einfach schwarz. Ist gewöhnungsbedürftig, weil du hast irgendwie das Gefühl, dein Tüchli wird dreckig, wenn du es dort hineinlegst. Aber eigentlich ist es genau gleich wie beim anderen Sand. Aber das ist nicht der Punkt. Wir sind dort, haben es wirklich traumhaft schön gewesen, und wirklich cool gehabt. Und haben dann in dem Reiseführer gelesen, ja, du kannst dann einfach ein Bötli nehmen und ein bisschen weiterfahren, oder? Dort dann hast du fliegen müssen. Nachher musst du ein bisschen weiterfahren zu unserer nächsten Location. Und wir haben so gedacht, ja, also wenn das im Reiseführer steht, kein Problem, wir machen das. Ein bisschen Abenteuer ist immer gut, oder? Und haben das natürlich nicht irgendwie gebucht oder so, einfach gedacht, da schauen wir dann vor Ort. Dann gehen wir so zum Hotelier und fragen dann so, ja, wie das jetzt sage ich mit diesen Booten, wo die genau fahren und so, dass wir dann einen Tag später problemlos können auf das Boot. Und er schaut uns so an und denkt so, was für ein Boot? Da fahren kein Boot. Und wir so, okay, zurückfliegen wird ein bisschen schwierig. Wir haben endlich den Rückflug von dem anderen Ort gebucht und so. Und dann haben wir so ein bisschen mit ihm diskutiert, ob er nicht irgendwie einmal nochmal schauen kann und so. Dann hängt er sich so ans Telefon und sagt so, ja, er hat jetzt herausgefunden, der und der fahre ich von dem Ort dort 3 Stunden mit dem Bötchen dort hin, wo wir wollen. Aber wir müssen dann am 7. am Morgen dort parat sein und dann klappt es. Es kostet einfach einen rechten Batzen. Ja, nun, dann müssen wir jetzt zahlen, oder? Kein Problem. 7 Uhr am Morgen halten wir auch noch aus. Einmal in der Ferien, vielleicht 5, 6 Uhr aufstehen, das ist kein Problem. Also am 5 Uhr aufgestanden, zuerst aufs Bötchen gehockt, eine halbe Stunde gefahren. Es hat dunnert und blitzt. Und mir war so das erste Mal nicht mehr ganz so wohl gewesen. Es war nur eine halbe Stunde, wir sind voll verpisst worden. Es war kalt, die Rachel hat geschlafen nebenzu, also ihr ist eigentlich gleich gewesen. Ich bin mir vorgekommen wie so ein bisschen der Petrus auf dem See Genezareth, oder? So ein bisschen Es hat ein bisschen Wellen und so und langsam ein bisschen ungemütlich. Aber eine halbe Stunde halte ich schon noch aus. Hoffentlich regnet es nachher nicht mehr. Dann sind wir dort angekommen. Eine Stunde müssen mit einem Tuk-Tuk zu einem anderen Ort fahren. Oder? Ein Tuk-Tuk ist jetzt auch nicht das bequemste Mobil, das du dir vorstellen kannst. Hat auch geklappt. Und nachher dort auf ein Bötchen steigen, wo drei Stunden dich irgendwo auf dem Pazifik fährt. Und allein das wäre eigentlich auch nicht so ein Problem gewesen. Der Punkt ist, ich bin doch der Typ, der es gerne hat, wenn ich noch so ein bisschen Kommentare, Reviews kann lesen, oder? Zum sicher sein, dass der Dude, der mich wirklich dort transportiert, auch wirklich ein guter ist, oder? Also, ich meine, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich bin einfach auf das Bötchen gestiegen und habe so gedacht, hoffentlich kommen wir gut da. Es sind ja nur drei Stunden. Es war so ein kleines Bötchen. Sitzt er endlich so auf dem Rhein, so ein kleines Rheinbötchen oder so, gell, auf dem offenen Meer. Mal schauen, wie gross das die Wellen werden und so. Ist ja nur der Pazifik, ist ja nicht so ein grosses Meer, genau. Und dann fährst du so an Gedanken machen, oder? Und denkst du, so, okay, wenn wir jetzt hier schiffbrüchig werden, oder? Einfach auf dem offenen Meer. Recht beschissen. Ich meine, der hat keinen Funk, nichts dabei gehabt. Wir sind einfach gefahren. Und ich habe gemerkt, meine, ich bin eigentlich der Typ, es kommt immer gut, aber ich habe gemerkt, dort hat es mich langsam angefangen herauszufordern, zu vertrauen, dass diese Situation gut rauskommt. Und ich meine, es ist irgendwie in der Ferien und so weiter, es ist eigentlich nicht so mega schlimm, aber mein Leben in fremde Hände geben, wo ich nicht genau weiss, ob es den im Griff hat. Das hat mich herausgefordert, zwei, dreimal hart herausgefordert, weil ich das nicht gerne mache. Und mich auch ein bisschen zweifeln lassen, hat Gott jetzt das Ganze irgendwie noch unter Kontrolle, nicht weil ich das Gefühl habe, es muss immer alles gut laufen, wenn du am Reisen bist oder so, aber irgendwie, dass es wirklich gut kommt, oder? Und in dem Moment ist mir irgendwie ein Gedanke gekommen, und es hängt mit dem Vers aus dem Jesaja 17,7 zusammen. Dann endlich werden die Menschen wieder an mich, ihren Schöpfer, denken und ihren Blick wieder auf den heiligen Gott Israels richten. Und eigentlich ist Struben, oder? Ich hatte so viele Momente in diesen Ferien gehabt, wo ich die Natur und eben die traumhaften Fotos, die Orte angeschaut habe und gedacht habe, wow, was hat Gott da alles erschaffen, wie schön dass das ist, wie genial dass das ist. Das habe ich auch in der Schweiz. Überall. Die Natur begeistert mich und fasziniert mich. Egal wie detailgetreu das ist, es ist immer wieder so etwas, was mich fasziniert, dass Gott so etwas Wunderbares geschaffen hat. Und das bringt mich an Gottes Herzschlag an, wenn ich das sehe. Egal, ob ich jetzt daran glaube, ob er alles genau so gemacht hat oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle. Aber Gottes Schöpfungskraft ist etwas, das mich enorm näher zu ihm anzieht und in Worship am Schluss auch hineinführt. Und dann kommt so der Gedanke oder er sagt mir so, okay, du traust mir zu, dass ich dir wunderbare Schöpfung mache. Und jetzt zweifelst du daran, dass du auf dem Bötchen hockst und du hast Angst, dass irgendetwas passiert. Also du traust mir zu, dass ich eine ganze Erde schaffen kann, aber du traust mir nicht zu. Ich bin zu wenig vertrauenswürdig für dich, dass du jetzt kannst vertrauen, dass alles gut kommt oder wenigstens so kommt, wie ich es geplant habe oder wie ich mit dir unterwegs bin. Und irgendwie in dem Moment hat sich noch mal eingebrannt in mir, dass Gott doch ein vertrauenswürdiger Gott ist. Einer, wo man sicher sein können. Das heisst nicht, dass immer alles gut kommt, dass wir kein Leid, keine Schwierigkeiten in unserem Leben erleben. Von dem habe ich genug erlebt. Und das wird auch noch ein paar Mal das Thema sein. Bis zum Sommer werden wir auch noch über diese Themen reden. Absolut, das gibt es in unserem Leben. Aber ganz egal, was du erlebst in deinem Leben, Gott ist immer noch vertrauenswürdig. Und er hat die Welt geschaffen. Wie viel mehr sieht er dein Leben und das, was du machst? Und das ist so ein bisschen ein Learning von dieser Ferien oder von diesem Moment, wo ich immer wieder neu lerne, dass ich Gott vertrauen kann. Und ich glaube, das ist so eine Zirkelbewegung, oder? Das lernst du irgendwie in der Kids Church, lernst das. Du kannst Gott vertrauen. Wer hilft alles in der Kids Church mit? Hände hoch, genau. Ein paar von euch. Und man sagt das schon an den Kindern, oder? Du hast es wahrscheinlich in der Kids Church auch schon mal gehört, oder? Aber Gott nimmt dich immer wieder auf eine neue Tour mit. Und versuchst dann einmal auf eine tiefere Art und Weise zu zeigen. Und ich glaube, das ist faszinierend am Glauben, wenn du mit Gott unterwegs bist. Der erste Punkt. Er ist zu lang gegangen, sorry. Der zweite Punkt. Und jetzt kommen wir zum Kern von der heutigen Botschaft. Und wir tauchen ein im Punkt vom Evangelium. Und zwar haben wir den schon im März ein paar Mal gehört, haben wir vom Janapi und der Salome über das Evangelium gehört. Und wir kommen ja gerade aus der Osterzeit von dem her perfekt. Und es hat mich nochmal begeistert, auch zu sehen an Ostern, was Jesus gemacht hat. Und was ich aber heute mit euch teilen will, ist eigentlich wie ein Schritt weiter, nachdem wir gecheckt haben, was Jesus Christus für uns da hat. Also ich hoffe, dass du an Ostern dir mal überlegt hast, was Jesus Christus für dich da hat, dass wir da jetzt einen Schritt weitergehen können, weil das wäre die Grundlage zumindest von dem, was wir an Ostern und vorher ein paar Mal gehört haben. Und wir tauchen die in eine Geschichte, wo aber eigentlich an Karfreitag oder um Karfreitag herum passiert ist, im Garten Gethsemane. Wer kennt den Moment? Der eine oder andere, gut, wir lesen dann miteinander. Und zwar lese ich, hoppla. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Vermutlich bist du über diese Bibelstelle auch schon gestolpert und hast von der auch schon gehört. Es ist eine Bibelstelle, die uns immer wieder bekannt wird. Und das war ein richtig beschissener Moment von Jesus. Oder? So kurz bevor er eigentlich abgeholt worden ist und verurteilt worden ist. Es ist einer der traurigsten Momente, wo man auch sieht, wie es ihm das Herz verreist. Und wir lesen die anderen Evangelien, also anderen Bücher in der Bibel, wie dass er nach Blut geschwitzt hat. Ob das jetzt genau Blut war oder einfach sich so angefühlt hat wie Blut. Auf jeden Fall, es war ganz ein schwieriger Moment von Jesus. Und er sagt seinen Ängsten, ich meine nicht einfach allen 12, sondern seinen 3 Ängsten, Brüdern im Glauben, sagt er, und jetzt wacht mit mir. Sind wach, betet für mich in dieser Situation, oder? Und häufig legen wir da nachher den Schwerpunkt eigentlich auf Jesus, was er da alles durchgemacht hat. Aber was mir nochmal aufgegangen ist, ist eigentlich die letzten paar Verse, die ich jetzt gelesen habe. Ihr wollt das Beste, aber er schafft es einfach nicht aus eigener Kraft. Und das ist so ein Satz gewesen, oder manchmal geht es mir so, wenn ich die Bibel lese, du liest einen Text, den du schon 1000 Mal gelesen hast, aber da kommt ein Satz plötzlich nochmal neu zur Geltung. Und der Satz hat sich irgendwie so drin hineingebrannt. In einer anderen Übersetzung heisst, der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Das ist recht kompliziert beschrieben, darum versuche ich es zu übersetzen. Einfach gesagt, das Herz ist ready, aber die Handlung sieht anders aus. Das Herz ist parat. Eigentlich wollen sie den Petrus, den Jakobus, den Johannes, eigentlich wollen sie es unbedingt, aber sie machen es nicht, sie fussen einfach ein. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft, wie wir die Bibelstelle auch sehen. Weil Jesus ist nicht nachher hässig auf sie, nicht beleidigend auf sie, sondern hat immer noch einen Auftrag mit ihnen. Die Jungs bilden die grösste oder die erste Chille. Sie übernehmen den wichtigsten Auftrag, obwohl sie in dem Moment total gefehlt haben. Obwohl sie in dem Moment zwar von ihrem Herz aus völlig richtig gelegen sind, aber ihre Handlung hat total anders ausgesehen, hat sie Gott und Jesus immer noch gebraucht. Und vielleicht klingelt es jetzt in deinem Leben ein bisschen an. Überleg dir mal, passiert das in deinem Leben vielleicht auch ab und zu? Als ich diese Stelle durchgelesen habe und mir noch mal vor Augen geführt habe, habe ich gedacht, yes, ich bin auch so einer. Wo zwar vom Herzen aus eigentlich entschieden ist, zum Jesus nachzufolgen, Sachen in meinem Leben aufzuräumen, vielleicht neue Wege zu gehen, aber meine Handlung danach sieht noch nicht so aus. Ich glaube, jeder von uns kennt das im Leben, dass es immer wieder so Momente gibt, wo wir unsere Handlung und unser Herz, unser Wille, das, was wir eigentlich möchten, nicht mit dem übereinstimmt, was wir machen in unserem Leben. Und ich glaube, du weißt ganz genau, was das bei dir ist. Ich habe es so oft auch in meinen Ferien einmal erleben, wie ich eigentlich mich sehne danach, zum genügsamer sein, und ich habe in einem wunderschönen Moment doch das Gefühl gehabt, ich habe zu wenig. Oder etwas stimmt dann eben gleich noch nicht ganz. Oder ich bräuchte von dem oder diesem gleich noch ein Bier ein bisschen mehr. Und ich sehe mich dann an, dass ich endlich genügsamer, zufriedener werde mit dem, was ich habe. Und gleich habe ich manchmal die Momente, wo mein Handeln ganz anders aussieht und ich im Internet nach etwas suche, was ich endlich gar nicht bräuchte. Mein Wille und mein Handeln sieht anders aus. Aber weißt du was? Und das ist jetzt die ganz wichtige Botschaft an dem Ganzen. Gnade war der Petrus, der Johannes und der Jakobus genauso da gewesen. Verstehst du? Die ist nicht kleiner geworden, nicht anders geworden, sondern sie ist genau gleich da gewesen. Und das ist das Evangelium. Dass egal, ob deine Handlung nachher anders aussieht, wie das, was du dich dafür entschieden hast, Gnade wird nicht kleiner. Er wird dich immer noch genau gleich brauchen können, in deiner Fehlerhaftigkeit. Das ist der erste Punkt von dem Evangelium. Der zweite Punkt, und das geht jetzt in diesen Punkt rein, ist, dass wir häufig aus dem Evangelium noch ein Plus anhängen. Ein Evangelium und ein Pluszeichen anfangen zu machen. Und es hängt automatisch mit diesen Punkten zusammen. Und ich lese zwei Verse vor, was ich glaube, dass wir manchmal als Christen dazu tendieren, das Evangelium zu verschlimmbessern. Und zwar wissen wir, im Römer 3, 24 heißt es, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Oder die Botschaft, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist, das ist das, was wir letzten Sonntag auch einmal gehört haben. Der Jan Appi hat das auch preached. Jesus ist für dich gestorben. Absolut wichtig. Dann haben wir aber andere Bibelstellen, wie im Römer 12, 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Jetzt Evangelium ist die Gnade von Gott, die in dir wirkt, dass er für dich gestorben ist, dass er dich gerettet hat. Und es ist noch viel mehr. Es ist nämlich auch, dass er dein Leben mit dieser Kraft vom Evangelium kann verändern kann, deinen Alltag kann verändern kann, deinen Lebenswandel kann verändern kann, Lebensfreude in dein Leben kann reingeben kann, Selbstliebe in dein Leben kann reingeben kann, weil Jesus dich liebt. Doch was wir neigen dazu, und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder vor Augen führen, ist, dass wir Taten und Handlungen, also der Römer 12,1 eigentlich, oder die angemessene Antwort auf das, wo ich gecheckt habe, dass Jesus für mich gestorben ist, die angemessene Antwort ist, mein Leben ihm anzupassen. Aber was wir häufig machen, ist nicht einfach eine angemessene Antwort daraus, sondern wir koppeln es daran. Häufig in unserem Denken wird das eins. Was meine ich damit? Dass der Rettung eins zu eins mit dem, was nachher folgt, zusammengekoppelt wird. Also, wenn du die Rettung verstanden hast, dann lebst du auch wie ein richtiger Christ. Dann sind auch deine Handlungen wie ein richtiger Christ. Und wir fangen an, ein Gedankengebäude zu produzieren und haben das Gefühl, dass wenn unsere Handlungen nicht wie ein richtiger Christ, wie auch immer das gehen sollte, oder wie ein richtiger Christ sollte leben, wir fangen an, die zwei Sachen miteinander zusammenzupacken und sagen, wenn unsere Handlungen nicht mehr passen, dann ist Gnade nicht mehr da. Oder nicht mehr gerechtfertigt und ich muss zurück zu Jesus gehen und so weiter. Also wenn mein Handeln falsch ist, dann habe ich die Gnade nicht mehr verdient. Wir sagen es vielleicht manchmal nicht ganz so krass, aber in unserem Herz und in unserem Denken schleicht es das immer wieder ein. Dass wir das Gefühl haben, dass wenn die Veränderung in unserem Leben nicht gerade einsetzt und noch einfacher, wenn wir es beim anderen nicht sehen, dass er eigentlich ein Leben nach Jesus führt, so wie ich es mir vorstelle, dass wenn wir das nicht sehen, dass wir dann nicht mehr sicher sind, ob das noch ein richtiger Christ ist. Ob er die Errettung oder ich die Errettung verdient habe. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir das voneinander lösen. Gnade von Gott ist nicht abhängig davon, wie viele Fehler dass du machst in deiner Handlung. So wie wir das jetzt vorher beim Petrus und dem Jakobus auch gesehen haben. Gnade ist nicht abhängig davon, ob deine Handlungen immer richtig sind. Sonst ist es nicht Gnade. Sonst ist es nicht ein völliges Geschenk. Wenn Gnade an dem Punkt aufhört, wo dein Leben nicht so aussieht, wie es ein richtiger Christ sein soll, dann ist es nicht mehr Gnade. Gnade ist dann vollumfänglich da. Das Evangelium kommt dann vollumgänglich zur Geltung, wenn man versteht, dass seine Liebe, seine Gnade vollständig da ist und sich auswirkt auf unser Leben. Aber wenn sie sich mal nicht auswirkt, dann kommt kein Hammerschlag und du gehst aus dem Errettetsein raus. Verstehen wir das? Das sind zwei unterschiedliche Punkte. Ich bin errettet. Ich bin safe, ich bin gesichert, Gott hat mich gewonnen. Yes, ich darf in den Himmel kommen, ich darf das ewige Leben annehmen. Und der zweite Schritt, das, was kann folgen und soll folgen, dass das Evangelium wirkt in unserem Leben, das ist ein zweiter Schritt. Und der zweite Schritt geht nicht. Der erste Schritt geht nicht verloren, nur weil wir das zweite vielleicht noch nicht so im Griff haben. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite ist es genau das Gleiche, dass wir das Evangelium auch verdrehen können, dass wir das Gefühl haben, es lange nicht für unser Leben. Dass wir das Gefühl haben, dass wir irgendwo in unserem Leben zu wenig Zufriedenheit, zu wenig Annahme, zu wenig Bestätigung bekommen, dass wir uns über die Leistung beim Arbeiten, beim Studium, vielleicht im Fitnesscenter oder wo auch immer über unsere Leistung anfangen zu definieren, uns die Erfüllung anfangen zu holen, die Identität nicht in Jesus suchen, sondern in irgendwelchen Sachen, in Freundschaften vielleicht. Und da fangen wir genau gleich ein Plus an das Evangelium zu machen. Dass wir das Gefühl haben, dass Jesus und das, was Jesus kann geben in unserem Leben, dass das nicht langt. Das Evangelium, das langt, führt uns in ein mündiges Christsein hinein. Und von dem träume ich, dass wir in ein mündiges Christsein hineinwachsen dürfen. Das führt uns an den Punkt hin, wo wir zu Jesus Christus angezogen werden. Wo wir nicht irgendwie das Gefühl haben, dass wir irgendwelche Sachen einhalten müssen. Wo wir nicht das Gefühl haben, dass wir irgendetwas suchen müssen, wo wir noch nicht kennen. Sondern dort, wo wir Jesus Christus anfangen zu suchen in unserem Leben. Wo wir die Relevanz in unserem Alltag von Jesus nochmal neu entdecken. Wo ich checke, wo ich Jesus in meinem Alltag brauche. Dort komme ich zu einem mündigen Christsein. Dort komme ich an einen Punkt, wo mir niemand sagen muss, was ich noch falsch mache in meinem Leben, sondern es entsteht eine Leidenschaft und eine Überzeugung, dass Jesus mir noch viel mehr Freiheit in meinem Leben geben kann. Eine Leidenschaft, die Gott für dich parat hat. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe in meinem Leben. Dass obwohl ich Moment vom Versagen und wo ich träge wird und lazy wird und irgendwie nicht mehr recht mag und so weiter, gleichzeitig Momente habe, wo es mich anzieht zu dem Jesus und merke, dass er wirklich genug ist, dass er mir alles kann geben kann. Und dort kann die Freiheit drin hineinkommen. Dort kann Leidenschaft drin hineinkommen. Und das sehne ich mich. Dass jeder Einzelne von uns hingezogen fühlt zu dem Jesus. Weil wir nicht das Evangelium Plus brauchen, wo wir irgendwie unsere Handlungen anfangen zu urteilen, ob es genug Jesus-mässig oder zu wenig oder was auch immer sind. Aber weil wir genau gleich nicht suchen müssen, was uns noch mehr das Leben könnte geben, wenn wir noch ein bisschen mehr selber suchen können. Sondern wo wir uns selber immer wieder daran orientieren, was Jesus für uns parat hat. Ich glaube, das führt uns viel mehr in die Leidenschaft hinein. Weil uns Gott dort drinnen wird begegnen. Wenn dort jeder Einzelne von uns genug ehrlich ist, dann wird Jesus dir genug Sachen aufzeigen, wo du drinnen wachsen kannst. Wo du drinnen kannst Schritt machen, wo du in noch mehr kannst erleben. Und das heisst nicht, dass wir dort drinnen nicht Fragen, nicht Zweifel oder irgendwelche offene Sachen in unserem Leben haben. Aber es lässt uns umgehen mit dieser Spannung. Es lässt es zu, dass wir in unserem Leben manchmal der Petrus sind, die Sachen noch nicht gecheckt haben und wo unsere Handlungen total anders aussehen, wie das, was eigentlich die Bibel uns wünscht für unser Leben. Das macht uns demütig mit allen anderen in diesem Raum, um miteinander den Weg zu gehen, geduldig zu sein, Geduld auch zu lernen. Ich will beten zum Abschluss. Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst jeden Einzelnen von uns, wo unser Herz und unser Handeln manchmal kreuz und quer läuft und nicht das Gleiche ist, wie wir eigentlich gerne möchten. Aber es ist so wunderschön zu sehen, dass du genau mit solchen Menschen zusammenarbeitest. Dass du nicht den Mr. und Mrs. Perfect, My Churcher und My Churchlerin geschafft hast. Und sich sehnt danach, dass alles richtig läuft im Leben. Und alle Fragen genau geklärt sind. Sondern was du suchst, ist das Eins zu Eins mit uns. Die Begegnung mit uns, wo Potenzial daraus entsteht, dass eine Tiefe passieren kann. Dass eine Nähe und eine Liebe in unser Leben hineinkommen kann, wie so es niemand anders geben kann. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns immer wieder an den Punkt anführst, wo wir das dürfen erkennen dürfen. Wo wir auch uns selber können reflektieren und selber können merken, wo dass wir dazu neigen, in so ein Evangelium Plus, in die eine oder andere Seite hineinzukommen, wo wir das Gefühl haben, dass unsere Daten, unsere Dienste, unser Handeln wichtiger sind wie irgendetwas anderes. Führ du uns immer wieder an den Punkt, wo wir verstehen, was du für uns parat hast. Ich bitte dich, dass die Leidenschaft, die du hast für uns Menschen, darf überschwappen, gerade jetzt auch in diesem Worship-Teil, wo du uns kannst begegnen. Amen. Ich wollte dich herausfordern, gerade dort, wo du vielleicht selber gemerkt hast, da geht eine Spannung in deinem Herz auf. Dass du dein Leben einmal Gott angibst oder zum Kreuz gehst, mit jemandem beten tust oder das für dich ganz persönlich machst. Auch Gott anleihst, die Spannung anleihst, wo du vielleicht selber am Kämpfen bist. Dass er dort immer wieder neu mit der Gnade darf drin hineinkommen.